Cosmic Latte. Kaffeehausgespräche über Astronomie.
Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zur 33. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BG Kepler Graz.
Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht an unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Steinkellner und mein Team besteht wie immer aus Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie. Und heute aber nicht nur, denn wir haben einen ganz einen besonderen Gast, beziehungsweise wir haben heute eine gemeinsame Folge. Ihr habt gesehen, die Folge heißt etwas eigenartig. Kepler Latte und das hat einen ganz besonderen Grund.
Bevor wir euch das verraten, schauen wir uns an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News.
Heute in den Space News muss ich einmal über Dreck reden. Auch wenn man sich vielleicht wundert, womit sich Astronomen alles beschäftigen. Aber es gibt eine ziemlich coole Arbeit aus Deutschland von der Uni Heidelberg vom Max-Planck-Institut für Astronomie. Ein Doktorand, Zhang Yuzhang, hat gemeinsam mit seinem Doktorvater Gregory Green eine Arbeit verfasst, die nun am 13.03. dieses Jahres in Science herausgekommen ist. Und die, könnte man sagen, beschäftigt sich mit Dreck. Ganz genau genommen mit Three-Dimensional Maps of the Interstellar Dust Extinction Curve within the Milky Way Galaxy, also eine 3D-Karte des Staubs in unserer Galaxie. Staub. Staub ist eigentlich so eine Sache, die uns Astronomen auf die Nerven geht, oder? Dieser Staub verhindert zum Beispiel, dass wir zum Zentrum der Milchstraße schauen können, schwächt das Licht der Sterne ab und so weiter. Gleichzeitig ist ja Staub auch eine ganz wichtige Sache. Ohne Staub hätten wir keine Planetenentstehung. Ohne Staub würde auch die Sternentstehung viel schwerer funktionieren. Der Staub muss die Hitze abtransportieren bei der Entstehung von Sternen. Und es ist bewundernswert, wie viele schon recht komplexe Moleküle sich im Staub der Milchstraße finden. Also durchaus etwas, das man untersuchen kann. Und die Methodik vor allem, wie dieser Staub jetzt untersucht wurde, das hat mich unglaublich fasziniert. Und zwar, es wurden wieder einmal Gaia-Daten verwendet. Über Gaia haben wir in Astronomie am Kepler 28 und 29 schon sehr ausführlich geredet. Und da gibt es Unmengen an Daten, die die Astronomen sicher noch jahrzehntelang beschäftigen werden. Und sie haben verwendet 130 Millionen Daten, die Spektren enthalten. Gaia hat ja unglaublich viele Spektren aufgenommen. Ich glaube, 220 Millionen Spektren gibt es von Sternen. Von denen waren für die jetzt 130 Millionen Spektren brauchbar, also Lichtersterne, die irgendwie durch Staub durchgegangen ist. Der Staub, der hat jetzt einige Effekte. Es kommt das kurzwellige Licht, also das blaue Licht, das violette Licht nur schlechter durch. Also alles ist ein bisschen röter und man verliert auch an Helligkeit. Das nennt man Extinktion, also Abschwächung. Also das Licht der Sterne ist schwächer und röter. So ein bisschen, als schaut man durch ein schmutziges Fenster jetzt auf die Sterne. Aber genau genommen hängt es ein bisschen von der Wellenlänge ab, wie stark das Licht jetzt geschluckt wird. Und diese Eigenschaft haben sich die beiden jetzt zunutze gemacht. Also, man schaut sich an, wie ist denn das Licht der Sterne durch den Staub anders. Jetzt sind die Gaia-Spektren sehr, sehr niedrig aufgelöst. Das hat keine gute Spektrenauflösung, aber die haben eine sehr kreative Lösung gefunden. Nämlich für 1% dieser Sterne, es sind immer noch über 1 Million, gibt es sehr, sehr hoch aufgelöste Spektren aus einer chinesischen Himmelsdurchmusterung von LAMOST. LAMOST, das ist die Large Sky Era Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope Durchmusterung und die Daten sind vorhanden und konnten sie abgreifen und die haben sehr, sehr genaue Informationen darüber, welchen Spektraltyp der betreffende Stern eben hat. Und eben 1,3 Millionen Sterne waren die gleichen, die auch in der Gaia-Durchmusterung war. Die beiden haben sie jetzt miteinander verglichen und haben dadurch eruieren können, wie das Gaia-Spektrum für einen bestimmten echten Spektraltyp ausschaut. So, dann ging es nochmal los. Die haben ein neuronales Netzwerk darauf trainiert, jetzt Spektren für unterschiedliche Sterneigenschaften und für unterschiedliche Eigenschaften vom Staub zu erzeugen. Also so keine echten Spektren, sondern so müsste das aussehen. Und diese Modellspektren haben sie dann verglichen mit den 130 Millionen Gaia-Spektren. Also nicht von Hand Stück für Stück, nehme ich an, sondern eben mit der KI. Und aus dem Unterschied zwischen dem, was sie berechnet haben und dem, was sie gemessen haben, konnten sie ermitteln, welche Eigenschaften der kosmische Staub hat, der eben zwischen uns und den 130 Millionen Sternen liegt. Also man hat die Hintergrundsterne quasi als Analysegerät für den Staub im Vordergrund verwendet. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Idee. Damit haben sie die erste 3D-Karte vom Staub in der Milchstraße mit den Eigenschaften des Staubes konstruieren können. Früher gab es das zwar auch schon, aber nur auf der Basis von ungefähr 1 Million Sterne, jetzt von 130 Millionen Sternen. So, warum ist Staub so wichtig? Wie schon gesagt, Planetenentstehung, Sternentstehung. Aber spannend ist ja auch, dass die Chemie im Weltraum ja auf diesen Staubkörnern abläuft und sich dort eben schon ziemlich komplexe, ziemlich spannende Moleküle bilden können. Tatsächlich sind im interstellaren Medium unserer Galaxie die meisten Elemente, die schwerer sind als Wasserstoff oder Helium, in diesen interstellaren Staubkörnern eingeschlossen. Und ja, was ist das jetzt für ein Staub? Es ist ja nicht so ein Staub wie im Zimmer, also so ein bisschen schon, aber die sind ja winzig klein. Dieser Staub, das ist ja so wie Tabakrauch. Winzige Partikel, so ein 3000stel Millimeter groß, typischerweise. Und Kohlenstaub, Wassereis, auch in feinsten Staubkörnchen. Im Weltraum ist ja Wasser entweder gasförmig oder im Prinzip ein Gestein. Auch CO2-Eis, aber schon auch richtiges Gestein, so wie wir das verstehen würden, also Silikate. Und es gibt komplexe organische Moleküle in diesen Staubwolken. Und bei so dünn verteilten Staub, da werden ja vor allem bestimmte Wellenlängen weggestreut. Das ist so ähnlich wie bei uns in der Luft. Unser Himmel ist ja deswegen blau, weil die kleinen Moleküle in der Luft das blaue Licht leichter streuen können wie die anderen Farben. Und deswegen ist der Himmel blau und der Sonnenuntergang rot, weil die langen Wellenlängen ja noch durchkommen. Der Grund dafür ist die Rayleigh-Streuung. Rayleigh. Gut, wenn jetzt der Staub dichter ist und die Staubkörner größer werden, dann ist es irgendwann einmal finster. Also mehr und größere Staubkörner absorbieren nicht nur jetzt mehr Licht, sie absorbieren auch anders, absorbieren alle Wellenlängen etwas gleichmäßiger. Also irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo wir doch den Staub nicht mehr durchschauen können. Wir können zum Beispiel nicht in Richtung Zentrum der Milchstraße schauen, weil hier der Staub in der Milchstraße so dicht verteilt ist. Dazwischen, also zwischen ganz dicht und ganz dünn, gibt es einen mittleren Bereich. Und da hat man eigentlich erwartet, dass so allmählich diese Wellenlängenabhängigkeit von dieser Lichtreduktion sinkt. Also dass es immer gleichmäßiger wird. Nun hat man aber genau das Gegenteil in diesen Regionen beobachtet. Also die Wellenlängenabhängigkeit ist in so mitteldichten Gebieten nicht allmählich gesunken, sondern sie ist sogar noch gestiegen. Da war die Wellenlängenabhängigkeit sogar besonders groß. Also manche Farben sozusagen sind fast ganz weggestreut worden. Wobei bei etwas dichter, mittlere Dichte, das muss man schon in den richtigen Dimensionen sehen. Es ist alles sehr, sehr dünn verteilt im Universum. Stell dir vor, 10 Kilogramm Staub aufgeteilt in einem Volumen einer Kugel so groß wie die ganze Erde. Das ist nur ein Bruchteil von einem Milliardstel Gramm auf einem Kubikzentimeter. Das ist das, was im Universum dicht ist und was bei uns auf der Erde ein super Ultrahochvakuum wäre. Und jetzt hat man natürlich gegrübelt. Wie kommt es zu diesem eigenartigen Ergebnis? Warum ist bei diesen mitteldichten Gebieten die Abhängigkeit von der Wellenlänge so stark? Und man hat eine Lösung gefunden mit einem der Modelle, die die KI generiert hat, nämlich die, wo sehr viele Packmoleküle in diesem Staub sind. Packmoleküle, das sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das sind schon ziemlich komplexe organische Moleküle. Das kennen Sie vielleicht aus dem Chemieunterricht. Das sind diese ringförmig angeordneten Kohlenstoffatome, diese Benzolringe, und da sind mehrere an den Seitenkanten miteinander verbunden. Das ergibt diese Form der Kohlenwasserstoffmoleküle, und die sind gar nicht einmal so selten im interstellaren Medium. Das sind eigentlich sogar die häufigsten Kohlenwasserstoffe dort. Es ist spannend, dass sich das so bilden kann im Weltraum. Und diese Packmoleküle sind möglicherweise sogar bei der Entstehung des Lebens eine ganz wichtige Sache. Ich finde bei dieser ganzen Forschung so faszinierend, wie viel eigentlich Astronominnen und Astronomen aus der reinen Lichtinformation rausholen können. Wir haben ja nicht viel mehr als das Licht, um den Weltraum zu erforschen, und diese ganzen Methoden, dass man also hier Modellierungen verwendet, mit neuronalen Netzwerken arbeitet, Modelle errechnet, Beobachtungsdaten durch kreativste Methoden versucht zu verbessern, das ist, glaube ich, ziemlich typisch für die Astronomie. Ja, einfach so kann man das natürlich noch nicht. Das muss man schon lernen, so auf so eine Art und Weise zu denken. Drum gibt es ja auch eine ordentliche Ausbildung für die Astronomie, ein Astronomiestudium. Und wir haben heute die große Freude, über das Astronomiestudium aus allererster Hand was hören zu dürfen. Bei uns nämlich ist die Eva Freistetter. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Das ist nicht einfach eine Astronomie am Kepler-Folge, sondern das ist eine Astronomie am Kepler-Cosmic-Latte-Crossover-Folge. Und es freut mich sehr, dass du heute bei uns bist und dass wir hier diese gemeinsame Folge aufnehmen können. Das ist voll cool.
Ja, hallo, Eva hier von Cosmic-Latte.
Wir sitzen heute in recht kleiner Runde zusammen. Der Michi und der Mathis aus der 6. bzw. 8. Klasse bei uns an der Schule. Ich und eben die Evi. Wir haben ja schon im Herbst einmal darüber geredet, dass wir eine Crossover-Folge von deinem Podcast Cosmic Latte und unserem Podcast Astronomie am Kepler machen. Und ja, das ist sie jetzt, Kepler Latte. Also willkommen zu unserer allerersten Crossover-Folge, die wir jetzt haben. Und ich habe mir ein Thema gewünscht. Du studierst ja Astronomie schon so ziemlich gegen Ende.
Ja, und auch schon ziemlich lange. Also ich glaube, ich breche gerade den Rekord fürs längste Studium in Wien, ja.
Gut, du hast auch sehr viele Unterbrechungen gehabt, weil du natürlich auch berufstätig bist. Ja. Also ich kenne das ja auch, ich habe später zu studieren begonnen und da ist dann alles dann nicht mehr so einfach und das Studentenleben vielleicht nicht so, wie es andere noch haben. Aber du hast uns versprochen, nachdem wir ja ein Astronomiekurs sind und viele auch Interesse daran haben, ja, wie kann denn das sein? Wie ist denn das so, wenn man Astronomie studiert? Was muss man denn da eigentlich alles können? Und da haben wir Fragen an dich.
Ja, ich freue mich auch schon, die Fragen zu beantworten. Ich möchte vielleicht gleich vorweg etwas zu mir sagen oder zu mir als Person, weil ich weiß jetzt nicht, wie bekannt ich allen hier bin oder ob jeder weiß, woher ich komme, was ich mache. Ich verstehe mich eigentlich in erster Linie eher als Podcasterin für astronomische Sachen, weil ich ja eben noch Astronomiestudentin bin. Wie gesagt, das Astronomiestudium ist eigentlich mein zweiter Bildungsweg. Also ich habe davor Kommunikationswissenschaften studiert, strategische Kommunikation, PR. Ich komme eher eigentlich aus dem Werbung- und Marketingbereich, habe dann sehr lange in dem Bereich auch gearbeitet und bin dann eben recht spät, nämlich eigentlich erst so mit Mitte 30, auf die Idee gekommen, ja, ich studiere jetzt mal Astronomie. Weiß nicht, ob das empfehlenswert ist, es so spät zu machen, deswegen freue ich mich, wenn ich eure Fragen heute hier beantworten kann, weil vielleicht kommt dann der eine oder die andere schon früher auf die Idee, Astronomie zu studieren.
Also Evi, wo du schon so erzählt hast, ein bisschen über dich, stellt sich mir jetzt die Frage, wie du auf die Idee gekommen bist, Astronomie zu studieren.
Ja, also das war, bei mir hat es angefangen, dass ich ja natürlich sehr viel diese ganzen populärwissenschaftlichen Bücher gelesen habe. Ich habe mich immer schon für Astronomie interessiert. Also ich habe auch damals mit 16 schon eben Stephen Hawking, das war so mein Einstieg in das ganze Thema. Also ich habe mich sehr für schwarze Löcher und das Ganze interessiert. Auch immer sehr für Science-Fiction-Filme. Also das war auch etwas, was mich immer schon begeistert hat. Und ja, deswegen habe ich mir dann natürlich Dokumentationen angesehen. Ich bin an die Volkshochschule in jeden Kurs gegangen, den es gegeben hat. Haben wir da wirklich alles, was es nur gibt, wirklich reingesaugt eigentlich. Ja. Und es war dann aber interessant über diesen ganzen Vordring. Ich weiß nicht, ob ihr auch zu solchen Sachen geht, ob euch das interessiert. Da ist immer so, da gibt es immer so einen, wie einen magischen Vorhang fast, der, wo dann es immer heißt, ja, das ist aber dann die Mathematik, das sind die Formeln dahinter, das erkläre ich jetzt alles nicht, das brauchen wir nicht wissen. Und bei mir war dann aber immer so der Gedanke, na, ich will es aber wissen, ich will es eigentlich genauer wissen, ich will es tiefer wissen, ich will es wirklich verstehen, warum das ist. Und für mich war dann so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis dann auch, da ging es mal um die Entropie. Und das war eben, es gibt eine Formel auch für die Entropie, dass man das alles auch berechnen und messen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, Wahnsinn, also eigentlich kann man alles wirklich mathematisch auch beschreiben. Und das war dann so eine Faszination und auch dieser Antrieb, weil ich dann auch schon länger berufstätig war, mich mit Neuem auseinanderzusetzen. Also ich hatte dann auch wirklich Lust wieder auf Hörsaal-Feeling, Hörsaal-Schnuppern, mich mit Neuem auseinanderzusetzen, Neues zu lernen. Und ja, und irgendwie habe ich dann erfahren, dass man das in Wien eben studieren kann. Das ist tatsächlich damals irgendwie an mir vorbeigegangen, weil ich mein erstes Studium gewählt habe, dass man das auch in Wien machen kann, Astronomie zu studieren. Und dann dachte ich, ja, ich schaue mir das jetzt einfach mal an und ja, inskribiere mich da und schaue, wie weit ich komme, was jetzt natürlich ja so über 10 Jahre, 15 Jahre nach der Matura schon ein bisschen unterfangen war, weil ich jetzt schon sehr lange aus der Schule draußen war und natürlich so ein bisschen Mathe-Nachhilfe gebraucht habe und mich mit dem allem erst auseinandersetzen musste. Und ja, und habe dann einfach mal begonnen, habe geschaut, wie weit komme ich überhaupt. Und ja, und irgendwie bin ich dann aber immer weitergekommen und ja, jetzt bin ich noch immer da.
Also ich glaube, zu wenig komplexe Vorträge, da könnten wir uns nicht beschweren, oder? Wenn wir jetzt beim Institut für Weltraumforschung oder bei einem von unserer Kepler-Teleskop-Treffen Vorträge hatten, da ist, glaube ich, da, wie hast denn du das erlebt, Mathis, wenn wir da Vorträge hatten? Wir sind doch ziemlich abgegangen auch in die Fachwissenschaft, oder?
Ja, die waren schon oft sehr, sehr genau und das ist aber auch sehr spannend. Zum Beispiel der Vortrag von Desmond Grossmann, einem Kepler-Absolventen über Astroseismologie, der war schon eher anspruchsvoll. Aber auch spannend.
Ja gut, er hat ein paar Formeln reingehaut, die wirklich in seiner Arbeit verwendet, aber das ist dann was für mich, oder? Also wenn man schon auch länger damit zu tun hat. Wir sind da staunend mit A und O und großen Augen da gesessen. Und übrigens auch die drei von dem Universum mit der Keksdose, also Galatea, Nisa und Psamathe, die waren voriges Jahr bei uns am Treffen mit dabei und haben, gab bei dem Vortrag so ganz große Ohren auch bekommen. Apropos gefallen, wie gefällt dir eigentlich das Astrostudium?
Ja, sehr gut. Also sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht so lange schon dabei und hätte es auch immer wieder angefangen. Also ich habe es ja auch öfters unterbrochen aus beruflichen Gründen. Ich habe ja dazwischen noch ein Masterstudium auch gemacht. Also ich habe kurze Zeit sogar 2 Studien belegt und habe...
Gleichzeitig?
Ja, das war gerade während der Corona-Pandemie. Und da dachte ich mir zuerst, ja, ich mache da noch ein Masterstudium quasi für Beruf oder für, damit ich bessere berufliche Chancen habe. Und dann habe ich gedacht, ach, aber dann hat mich das Astronomiestudium auch wieder gereizt. Das hat mich nie so ganz losgelassen. Und ich habe dann auch immer wieder Jobs begonnen. Aber ich habe gesagt, okay, jetzt kann ich nicht weiter studieren. Und dann, aber ich habe gedacht, naja, aber ich inskribiere trotzdem weiter. Und wenn ich nur eine Vorlesung mache oder das eine Seminar besuche und ja, und bin ich halt dann immer irgendwie dran geblieben und ja, habe dann weitergemacht. Und das, ja, natürlich, es gibt Sachen, die spannender sind oder die einen mehr interessieren. Und dann gibt es natürlich Sachen, ja, da muss man durch. Also da hilft leider nichts, ja.
Das kenne ich gut aus dem Physikstudium.
Und wie lange hast du eigentlich noch vor, dieses Studium zu machen?
Ja, also mein Plan ist, dass ich in einem Jahr fertig bin. Also es ist schon Licht am Ende des Tunnels bei mir. Und ja, also mir fehlen immer noch ein paar Prüfungen und dann die Arbeit muss ich noch schreiben.
Und wie lange dauert so ein Studium eigentlich normalerweise?
Ja, normalerweise. Es ist ja auch als Vollzeitstudium ausgelegt. Ja. Also man sollte eigentlich nur das Studium machen. Ja. Und da sollte man es in 6 Semestern schaffen, also 3 Jahre.
Also bis zum Bachelor.
Genau, richtig. Das ist der Bachelor, ja.
Ja, du hast gerade die Prüfungen erwähnt. Also wie sind sie aufgebaut? Sind da nur Rechenaufgaben oder auch Fragen, die sich auf den Sachinhalt beziehen?
Naja, das kommt natürlich auf das Fach jetzt an oder auf die Vorlesung, wo du dann die Prüfung machst. Also es gibt... Ja, vielleicht beginne ich damit mit der Studieneingangsprüfung, also den Eingangsprüfungen. Es gibt diese STEOP-Phasen, ist das ja, also diese Eingänge. Da hast du im Prinzip mal so ein bisschen einen Querschnitt, ja. Das ist gleich im ersten Semester. Da hast du mal eine Mathevorlesung, Physik und Astronomie auch, ja. Und ja, das musst du mal machen. Und das ist jetzt natürlich, wenn du jetzt diese Mathematikvorlesungen hast, die sind halt dementsprechend auch, ja, also das, da ist es halt dann natürlich nur das jeweilige ja, Feld, was gerade bearbeitet wird in Mathematik. Und dann hast du aber natürlich auch gerade bei Astronomie, Einführung in die Astronomie, da sind es halt dann natürlich eher inhaltliche Sachen auch. Aber es ist auch fast überall so ein bisschen Rechnen auch schon dabei. Also es geht da schon auch dann, dass du nur sagst, okay, gut, Entfernungsberechnungen, diese ganzen Sachen, ja, also wie sind da, mit welchen Modulen kann ich das halt berechnen. Das ist schon ein bisschen auch dabei. Aber da sind dann natürlich oft auch zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen hast du dann auch. Es kann sein, dass du am Anfang hast ein paar Multiple-Choice-Fragen und dann hast du einen offenen Teil. Also das ist ganz unterschiedlich.
Du hast vorher erwähnt, du planst in einem Jahr fertig zu sein. Hast du spezielle Pläne, was du danach machen willst?
Noch nicht ganz. Also ich meine, es ist ja so, dass ich ja Cosmic Latte ja selber auch habe. Dann bin ich ja noch in einem anderen Podcast auch dabei, auch einem Astronomie-Podcast, wobei da rede ich mehr über die Science- und Science-Fiction-Filmen aktuell.
Also das musst du schon erwähnen, das Universum von der Ruth Gützbach und von Florian Freistetter und eben von dir, wo du nicht nur diesen Teil jetzt mit dem Science Fiction hast, sondern ursprünglich ja eigentlich eine Rubrik Neues von der Sternwarte, wo du ja über das Astronomiestudium berichtet hast. Und ein bisschen haben wir das jetzt für uns gestohlen für diese Folge.
Tatsächlich war die Rubrik im Neues aus der Sternwarte oder von der Sternwarte, das war auch so mein Einstieg ins Podcasting eigentlich. Ja, also das war so mein Beginn. Und da war eben auch meine Motivation, die über das Astronomiestudium zu sprechen und da eben auch zu erzählen, was machen wir eigentlich, was passiert in dem Studium, weil ich einfach auch bemerkt habe, dass viele wirklich überhaupt keine Vorstellung haben, ja, wie so ein Astronomiestudium aussieht, also was man da wirklich macht, ja. Und deswegen, und es ist mir auch nach wie vor wichtig, dass ich darüber spreche, dass ich da so ein bisschen Aufklärungsarbeit mache. Und ja, also jeder, der Interesse hat, also kann ich euch auch gleich auffordern, dann könntest du in die ersten Folgen reinhören. Da spreche ich auch immer wieder über das, was gerade aktuell war in den Semestern, was ich gemacht habe. Sehr unterschiedliche Sachen.
Und von deinem Studium, was gefällt dir da eigentlich am besten?
Also mir natürlich, also du hast vertiefende Module auch, ja. Also da kannst du dann wirklich nach deinen Interessensgebieten Vorlesungen oder Seminare belegen. Das ist natürlich das, wo das größte Interesse dabei ist. Ja. Dann natürlich die ganzen Astronomie-Vorlesungen, die du hast, Einführung auch in Astrophysik, das sind immer die spannenden Sachen, deswegen studiert man sie auch, ja. Und wobei ich habe auch während dem Studium entdeckt, dass es Themen gibt, ja, die am Anfang vielleicht langweilig klingen, ja, oder ja, wo du denkst, okay, ja, mache ich jetzt, ist jetzt aber jetzt nicht so spannend, aber horche ich mir mal an, also gerade das Weltraumwetter zum Beispiel, habe ich mir jetzt gedacht, ja, das ist jetzt okay, Sonne und so, ja, was kann denn da schon sein? Und tatsächlich ist das ein extrem spannendes Gebiet. Also oft entpuppen sich dann Sachen, wo du dir im ersten Moment denkst, ja, es ist jetzt okay und ja, und je näher du hinschaust und je tiefer du dich damit beschäftigst, desto mehr entdeckst du dann, dass es eigentlich sehr spannend ist. Und ich glaube, das findet man vielleicht sogar in jeder Vorlesung irgendwo, sogar in den Mathematikvorlesungen.
Mit Space Weather wärst du jetzt voll in dem Gebiet, wo die Uni gerade sehr stark forscht. Da haben wir schon einiges dazu gemacht und erinnert euch, in der letzten Stunde haben wir auch schon dazu gearbeitet. Da gibt es gerade ein Citizen Science Projekt, wo man für eine Forschungsarbeit, bei einer Forschungsarbeit mithelfen kann, wo uns ja das IWF gebeten hat, ein bisschen mitzuhelfen. Also da sind wir auch voll mit dabei. Und wir haben im Kurs auch schon begonnen, ein bisschen über zu Space Weather zu arbeiten.
Gibt es eigentlich besondere Uhrzeiten, zu denen die Vorlesungen oder zum Beispiel Übungen auf der Sternwarte stattfinden?
Ja, also du hast beim Astronomiestudium, bist du an mehreren Standorten. Ja? Also du machst die Astronomie-Sachen hauptsächlich auf der Sternwarte und du bist aber auch sehr viel auf der Physik. Also weil du im Prinzip machst du ja auch ein Physikstudium zum Teil, also gerade so die Anfangsvorlesungen hast du auch mit den Physikstudentinnen oder mit der Meteorologie, die sind da auch dabei und da bist du auch viel auf der Physik und das ist, ich habe es eh schon am Anfang gesagt, im Prinzip ist es ein Vollzeitstudium, das heißt du hast natürlich auch den ganzen Tag Vorlesungen, die Übungsgruppen, die können dann teilweise, also da hast du unterschiedliche Zeiten, die können zum Teil auch am Abend sein, das ist ganz unterschiedlich, aber im Prinzip ist es ja Montag bis Freitag. Und je nachdem, wie viel du natürlich auch machst oder belegst, ja, hast du dann halt dann mehr oder weniger einen Tag vielleicht auch mal frei unter der Woche oder du machst das volle Programm, dann bist du natürlich mehr gefordert.
Da muss ich jetzt ein wahrscheinliches Missverständnis aufklären. Auf der Sternwarte heißt jetzt nicht, dass man da in einer Kuppel sitzt, wo ein Teleskop drinnen ist und man hat einen Sesselkreis und da findet der Unterricht statt, sondern die Sternwarte, das ist eigentlich in dem Fall die Uni, nämlich das Institut für Astrophysik, und das hat einen eigenen Platz und ist vielleicht eine der schönsten Universitäten, die wir in Österreich überhaupt haben. Und also auf der Sternwarte bedeutet in dem Gebäude, aber jetzt nicht, also wie bei uns auf der Schulsternwarte, dass man da unterm Teleskop sitzen würde. Also wie viel sieht man eigentlich die Geräte, mit denen man astronomische Forschung betreibt, sprich Gibt es Berührungspunkte mit Teleskopen, mit den ganzen Analyseinstrumenten? Hat man damit ja nichts zu tun im Studium?
Tatsächlich erst später. Also es gibt dann das Observationspraktikum, das du machen musst, und gibt es auch so das Anfängerpraktikum. Das ist so das erste Mal, wo du so ein bisschen in die Berührung kommst. Aber ansonsten bist du im Hörsaal, das hast du vorhin schon richtig gesagt, ja, dass man da eben nicht unter der Kuppel sitzt, sondern da ist man im Hörsaal und hat dann eben die Vorlesungen.
Wie viele Fächer hast du eigentlich belegt? Oder wie viele gibt es generell zur Auswahl und wie viel davon hast du belegt?
Naja, es gibt ein Curriculum, also einen Lehrplan, ja, den musst du machen. Also das sind so 180 ECTS-Punkte, die musst du halt im Laufe des Studiums machen. Und da sind eben, natürlich gibt es Vorgaben, wo du halt bestimmte Vorlesungen, die du machen musst, da gibt es Übungen dazu, die musst du natürlich auch machen. Es gibt dann vertiefende Module, da kannst du selber aussuchen. Es gibt auch einen Vorschlag, einen Semesterplan, da steht quasi drinnen, welche Vorlesungen du in diesem Semester belegen solltest. Weil natürlich manche auch aufeinander aufbauen. Also du hast dann zum Beispiel Experimentalphysik 1, 2, 3, du hast Analysis 1, 2, 3, und dann macht es natürlich Sinn, wenn du zuerst 1 machst, 2 und dann 3. Ja. Von dem her ist es natürlich schon, gibt es einen Plan, aber es ist jetzt eben nicht so wie in der Schule, dass du jetzt wirklich, du kommst rein und dann gibt es diesen Stundenplan und das ist es, sondern das ist eben, glaube ich, auch der große Unterschied zu einem Studium, dass du dir halt dann schon selber auch deinen Stundenplan machst im Semester. Du schaust dir das Vorlesungsverzeichnis an, überlegst dir, ja, mache ich quasi das ganze Programm, mache ich weniger. Viele sind ja auch berufstätig, die können oft gar nicht alles auf einmal machen. Und ja, und je nachdem, so belegst du dir halt dann deinen Studierplan, deinen Lernplan.
Ist ja nicht so ziemlich alles festgelegt oder hat man doch auch Wahlfächer, sodass man sagt, man hat doch relativ viele ECTS, wo man auch wählen kann? Oder ist man eigentlich ziemlich eingeengt in dem und es ist alles festgeschraubt, das und das und man hat kaum mehr Wahlfächer?
Ja, es ist schon weniger, also ich finde, das ist halt weniger, sondern es ist erst in den späteren Semestern. Also gerade so, ich glaube, die ersten 3 Semestern, da bist du eigentlich schon ziemlich eingedeckt mit den Pflichtveranstaltungen, sage ich jetzt einmal. Und dann später kannst du dann die vertiefenden Module machen, ist aber jetzt nicht so viel.
Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit, Observatorien vielleicht auch in anderen Ländern zu besuchen?
Ja, es gibt immer wieder so Exkursionen auch. Es gibt auch, das ist gerade, wenn du schon eigentlich am Ende vom Studium bist oder in den Master, im Masterstudium dann bist, auch die Möglichkeit, dass du so Summer Schools zum Beispiel besuchst. Also da gibt es immer wieder Programme, wo man halt auch mit ausländischen Universitäten zusammenarbeitet, wo du dich bewerben könntest und dich eben für eine Summer School. Das würde mir jetzt einfallen, was du machen könntest. Oder natürlich klassisch Erasmus.
Kann man sich eigentlich Urlaub nehmen beim Studium, also so wie bei einem Vollzeitjob?
Naja, dafür gibt es Ferien. Also, ich meine, es ist so, bei einer Vorlesung ist keine Anwesenheitspflicht. Ja? Also das ist eben das, es kümmert sich im Prinzip jetzt keiner darum, ob du da bist oder nicht da bist. Ja? Es gibt dann schon Übungen, ja? Das ist halt meistens zu den Vorlesungen gibt es dann Übungen. Das sind dann meistens die Sachen, wo du quasi das eben berechnen musst dann, wo du dir das Ganze eben ein bisschen tiefer anschaust, Beispiele machst, ausarbeitest. Da ist meistens Anwesenheitspflicht. Da kann es auch sein, das ist gerade auf der Physik, dass du auch vorrechnen musst, ja? Also dass du eine bestimmte Anzahl im Semester auch eine Tafelpräsentation machen musst, deine Lösungen präsentieren. Dann wird darüber diskutiert. Und das heißt, da ist auch Anwesenheitspflicht. Also da kannst du jetzt nicht sagen, ja, heute freut es mich nicht, ja, ich komme nächste Woche wieder und schaue vorbei. Also das geht dann da nicht mehr. Ja.
Aber mach da keine falschen Hoffnungen, welche, wie das mit den Ferien und der Freizeit ausschaut. Du hast zwar super 3 Monate Sommerferien, du hast wirklich lange Weihnachtsferien, du hast 2 Wochen Osterferien und so weiter. Aber genau, meistens nach den Ferien hast du deine Prüfungen. Das heißt, üblicherweise lernst du die Ferien weitgehend durch. Da kann ich nur gut erinnern, bei meinem Physikstudium, wie das ausgeschaut hat. Also so super erholsam, so juhu, 3 Monate frei. So schaut's dann doch nicht aus. Ja, apropos Prüfungen. Welche sind denn also diese Knockout-Prüfungen möglicherweise? Es gibt ja manche Dinge, die gehen ganz gut, die gehen ganz einfach. Und dann gibt's welche, wo man richtig ins Schwitzen kommt. Wie hast denn du das erlebt?
Ja, also ich habe am Anfang ja schon erwähnt, dass es ja die STEOP gibt, also diese Studieneingangsphase. Da gibt's einfach, das ist Rechenmethoden. Also Einführung in physikalische Rechenmethoden, glaube ich, heißt das. Und das ist eine Knockout-Prüfung. Also da kenne ich auch einige, die wirklich auch daran gescheitert sind, die da nicht weitergekommen sind. ja, das ist halt eben die mathematische Prüfung, die du da machen musst, macht aber auch Sinn. Also weil das ist halt das, was du da in der Prüfung hast, das ist wirklich aufbauend, einfach auch fürs Studium. Und ich glaube, da wird es auch wirklich nicht viel Sinn machen, dass wenn du die halt nicht schaffst und da nicht weiterkommst, weil die wirklich am Anfang vom Studium ist, dass du dann eben weitermachst. Dann gibt es natürlich schon Hürden immer wieder, Prüfungen, die schwerer sind, die leichter sind. Ich glaube, dass theoretische Physik 1 und theoretische Physik 3 noch einmal solche Knockout-Sachen sind. Also gerade, ich habe jetzt vor kurzem erst die Quantenmechanik-Prüfung gemacht, das ist theoretische Physik 3. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt. Und die war wirklich hart. Also die war brutal und ja, aber ja, man wächst ja mit den Herausforderungen. Aber es ist machbar, ich habe es auch geschafft.
Ja, dann gratuliere zur geschafften Prüfung.
Ich möchte niemanden entmutigen. Man kann alles lernen.
So, das muss ich bestätigen. Ich habe ja nach einer Handelsakademie Physik studiert, was jetzt wirklich nicht die optimale Vorbereitung ist, einfach weil ich es unbedingt wollte. Ich wollte einfach wissen, wie die Welt funktioniert. Und ja, war am Anfang verdammt hart. Also ich habe sehr viele Prüfungen mehrmals gemacht, die nicht am ersten Mal funktioniert haben. Aber es hat sich dann schließlich ausgezahlt und ich habe da meinen Beruf als Physiklehrer und Astronomielehrer wirklich sehr gern. Wir haben dich jetzt massivst ausgefragt. Möchtest du uns auch was fragen?
Ja, eigentlich würde es mich interessieren, also das ist jetzt meine Frage an euch hier. Wie stellt ihr euch ein Astronomiestudium vor? Also was ist eure Vorstellung?
Ja, also ich stelle es mir auch so zum Teil vor, eben, dass man zu Vorlesungen geht und sich wie in einem jeden anderen normalen Studium das anhört. Aber auch, dass man eben zur Sternwarte raufgeht und dann mal in der Nacht oder wenn es dunkel ist, eben beobachtet den Himmel.
Oder zumindest praktisch was macht, oder? Das kann ich mir vorstellen, weil es ja doch viele Instrumente gibt, dass man mal lernt, wie ein Spektrograph funktioniert oder wie man mit Filtern arbeitet und all diese Dinge. So, das Bild verstehe ich ganz gut, dass man das von einem Astronomiestudium hat.
Da möchte ich jetzt nicht enttäuschen, aber das kommt halt wirklich erst später. Also du hast ja wirklich gerade mal am Anfang, also gerade im Bachelorstudium, halt das Praktikum. Da hast du so ein bisschen Berührungspunkte, aber in Wahrheit ist da nicht so viel. Ja. Also du kannst dann schon noch, du machst dann auch natürlich so Ausflüge, eben nach St. Corona, da ist auch noch ein Observatorium, das aber zum Beispiel remote bedient wird. Also da sitzt niemand mehr, ja, das wird von Wien aus auch gesteuert. Und das ist auch so etwas, da möchte ich vielleicht ganz kurz jetzt auch nochmal zu deinen Space News zurückkommen, ja, die du erwähnt hast am Anfang, weil das sieht man auch sehr schön, wie viele Felder Astronomie eigentlich bedient. Und jetzt meine ich Felder im Sinne von vielleicht Berufstätigkeiten oder wo du dich einbringen kannst. Und eben, da sind sehr viele Daten bearbeitet worden. Ja, das heißt, ich glaube, es ist ein bisschen eine falsche romantische Vorstellung von Astronomie, Astronomiestudium, dass man da eben durchs Teleskop blickt und Beobachtungen macht und in der Nacht dort ist man eigentlich überhaupt nicht. Also ich war bis ganz zum letzten Observationspraktikum überhaupt nicht nachts auf der Sternwarte, ja. Sondern dass du dich da eigentlich ganz anders beschäftigst, weil es gibt eben gerade in der Astronomie so viele Bereiche, ja. Und da Programmieren zum Beispiel ist auch so ein Thema, ja, ganz groß in der Astronomie, ja. Ist jetzt vielleicht auch nicht so naheliegend. Ja, das ist also, wie ich Programmieren gehabt habe an der Uni und das einer Freundin erzählt habe, die hat mich dann ganz erstaunt angesehen und Programmieren, wozu brauchst du das bei Astronomie? Ja? Also da sind schon sehr viele Sachen, sehr unterschiedliche Sachen dabei. Ja? Also eben der eine ist jetzt vielleicht mit KI, Datenverarbeitungen, wie mache ich das, wie bereite ich Daten auf? Ja? Ist was ganz was anderes. Ja? Andere vielleicht interessieren sich eher für eben Exoplaneten oder Astrobiologie. Also da gibt es total viele unterschiedliche Sachen und ich glaube, je nachdem kannst du dich dann eben auch eigentlich spezialisieren, ja, oder dann einen Weg einschlagen, um dir die Sachen genauer anzuschauen und dann eben vielleicht auch in die Forschung zu gehen oder deinen akademischen Weg einzuschlagen. Ja, ja, jetzt würde es mich natürlich interessieren, könntet ihr euch das vorstellen? Also du bist ja, glaube ich, jetzt schon in der Matura-Klasse. Was sind so deine Ziele oder überlegst du, Astronomie zu studieren?
Ja, grundsätzlich habe ich momentan nicht vor, die Astronomie zu meinem Beruf zu machen, aber ich beschäftige mich jetzt ja schon in meiner Freizeit mit Astronomie und ich finde es voll spannend und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann einfach, weil mich interessiert, Astronomie studiere.
Ich muss es dazu sagen, der Mathis, der ist unser Astrofotograf in unserer aktuellen Runde. Der hat vor zwei Jahren bei unserem Projekt The Universe to Youth begonnen, den Himmel abzulichten mit wunderbarer Akribie und mit von Anfang an eigentlich sehr guten Ergebnissen. Unglaublich, wie du mit der einfachen Star Adventurer und dem kleinen Refraktor so eine wunderbare Abbildung von dem 51 hingekriegt hast. Das kann ich jetzt noch nicht, was du damals gemacht hast. Und ich hoffe zumindest, dass ja das hobbymäßig weiter betreiben wirst. Du bist ja schon Vereinsmitglied bei uns, oder? Beim Astronomenverein. Also da werden wir sicher noch viele tolle Abende da erleben zumindest. Es ist ja auch schön auf der anderen Seite, wenn man es nicht irgendwie jetzt beruflich verwerten möchte, dass man einfach so in diesem Liebhaber-Astronomen-Bereich reingeht, einfach um der Faszination willen. Man kommt dann trotzdem mit so viel auch an Astronomie in Berührung, dass das trotzdem sehr viel gibt und man sehr viel mitnehmen kann. Und naja, der Weg ist ja dann nie verschlossen, da was weiterzumachen in die Richtung.
Jetzt habe ich euch ja erzählt, wie vielseitig die Astronomie eigentlich ist. Jetzt würde mich noch interessieren, was bei euch so die Bereiche sind oder die Fragen, die euch am meisten interessieren oder die euch hier überhaupt hergebracht haben.
Also momentan mein Hauptthema ist eben die Astrofotografie, wo ich Fotos vom Himmel mache. Aber was mich da dann auch besonders interessiert, ist, wenn ich jetzt ein Foto mache, zu wissen, was genau habe ich da drauf. Was passiert da eigentlich? Was sehe ich da eigentlich? Und ja, das finde ich, das ist eben so der Grund, warum ich mich für Astronomie und auch für Astrophysik interessiere.
Ja, also ich habe noch nicht so viel Astrofotografie gemacht. Meine hauptsächliche Verbindung zur Astronomie ist eben der Astrokurs.
Ja, du musst einen Grund gehabt haben. Ich meine, du musst jede Woche gehst du freiwillig für 1,5 Stunden zu mir in den Kurs. Das muss doch einen Grund haben, warum man sich den ganzen Aufwand antut. Ich meine, man hat ja so schon genug Schule. Warum kommt man da abends ans Kepler zum Astrokurs?
Ja, also ja, mich interessiert es auch, aber auch wegen den Leuten komme ich da auch her.
Das will mir her, den Podcast, ja.
Ja, also ich habe mich auch, ich glaube in der 2. Klasse oder so, habe ich mir irgendwie einige Dokumentationen hintereinander über schwarze bzw. weiße Löcher angeschaut und also das Interesse ist da definitiv, es interessiert mich, deshalb tue ich mir das auch 1,5 Stunden jede Woche an.
Das ist typisch, oder? So diese Highlight-Themen, die wir in der Astronomie haben, schwarze Löcher, Urknall, vielleicht noch Entstehung des Lebens oder was haben wir denn noch so an Top-Themen? Außerirdische Aliens natürlich, das sind die Dinge, die am ehesten ziehen. Schade, dass wir keine Horoskope erstellen, sonst wären wir da auch die Stars.
Das machen wir ja nicht mehr. Von dem haben wir uns ja, losgelöst, würde ich mal sagen.
Ja, gerade wenn wir da jetzt am Kepler sind, der Johannes Kepler hat dann auch das meiste von seinem Geld mit seinen Horoskopen verdient. Mit seiner Arbeit als kaiserlicher Astronom und Mathematiker hat er eigentlich nichts verdient, weil der Kaiser war ständig pleite und hat ihm nie seinen Lohn ausgezahlt. Und damals war das ja noch nicht so ordentlich voneinander abgelöst, obwohl eigentlich Kepler dann auch die Grundsteine dazu gelegt hat. Das, was dann geschafft haben, aus dieser Sterndeutungssuppe hoffentlich herauszukommen, auch wenn Leute, die hören, was man studiert, wahrscheinlich oft auf eine andere Idee kommen, oder?
Ja, ich bin schon öfters gefragt worden, so ist das jetzt das mit den Horoskopen oder nicht? Und dann, also nein, dann würde ich nicht so lange dafür brauchen, wenn es das mit den Horoskopen wäre. Also das machen wir natürlich nicht. Ja. Also wie gesagt, das ist schon sehr vielseitig, aber das eher nicht. Also wenn, dann eher, dass man mit diesen Mythen aufräumt, ja, mit Horoskopen, warum daran auch nichts dran sein kann. Ja, genauso auch mit Vollmond und solche Sachen. Das ist auch immer sehr gerne. Da gibt es dann auch immer große Diskussionen. Und ja, das kann man sich eigentlich recht einfach natürlich auch wissenschaftlich ansehen. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, wie es der Michi vorhin gesagt hat, ist einfach das Interesse daran. Also auch wenn es jetzt vielleicht ein ganz plakatives Thema ist, weil eben natürlich schwarze Löcher oder Urknall, das sind interessiert sehr viele. Und wenn das etwas ist, was einen eben mal motiviert, sich näher damit auseinanderzusetzen, dann entdeckt man so viele andere Sachen, die es auch gibt, ja, gerade in der Astronomie. Also man kann ja wirklich von der Kosmologie, von den ganz großen Strukturen bis hin zu ganz kleinen Strukturen, bis hin zur Chemie irgendwie gehen. Da gibt es so viele Felder, auch so viele Fragen. Also es ist egal, in welche Richtung du gehst. Ja, es gibt überall noch so viele Fragen, noch viel, so vieles zu erforschen. Ja, und oft mit neuen Studien, auch wie es jetzt die in den Space News war, die sind ja auch auf Sachen draufgekommen, die anders waren als erwartet, wo sie jetzt eben weiterforschen und sich ansehen, okay, warum ist das so? Warum ist diese Wellenlängenabhängigkeit dann doch so stark und anders als erwartet? Und das finde ich das Spannende. Und solange man da fasziniert und neugierig bleibt, kann man das, glaube ich, in jedem Alter machen.
Wie stehst du eigentlich zu außerirdischem Leben?
Was heißt, stehe ich dazu. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Aliens so wie in den Science-Fiction-Filmen mit Raumschiffen bei uns landen werden. Ich glaube aber schon, dass allein aufgrund der schieren Größe es fast ein bisschen verwegen wäre anzunehmen, dass es nirgendwo sonst Leben geben sollte. Also das wüsste ich jetzt nicht warum, ob das ist, dass wir wirklich so ein enormer Zufall sind im ganzen Universum, kann ich mir fast nicht vorstellen. Es sind einfach die Distanzen viel zu groß. Also ich glaube, dass das halt etwas ist, weil das halt wirklich so schier groß ist, dass wir da einfach ja nie da vielleicht die Gelegenheit haben werden oder das entdecken können, weil wir schauen ja auch im Prinzip nur auf einen ganz kleinen zeitlichen Ausschnitt ja auch, wenn wir in den Himmel schauen, ja. Und aber ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir Leben jetzt in, vielleicht in einem Sinne von wirklich nur kleinen Mikroorganismen oder sowas finden. Ja? Also es gibt ja eben einerseits die Aliens, die wir uns halt vorstellen, wenn wir an Akte X oder E.T. denken. Ja? Also intelligentes, vielleicht an uns irgendwie orientiertes Leben. Und dann natürlich eben Lebensformen in dem Sinne von, geht natürlich jetzt beginnt die Frage, was ist Leben, ja. Aber so wie eben so wirklich Mikroorganismen, Eizeller, solche Sachen, also Eizeller, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also da bin ich ja auch wirklich ganz spannend bei den Missionen, die ja jetzt zu den Jupitermonden gehen. Also da die ESA-JUICE-Mission, die wird sich ja die Jupitermonde ansehen, weil da sind ja diese gigantischen unterirdischen, also die sind ja unter einer riesigen Eisschicht, sind ja Ozeane. Und da könnte man sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass da vielleicht doch die eine oder andere Form vielleicht zu finden ist von Leben.
Also, soweit ich mit den Astrobiologen beim Institut für Weltraumforschung in Graz geredet habe, die sind da vorsichtig. Weil wir nämlich momentan eine Stichprobe von genau eins haben. Wir haben bis jetzt genau einen Planeten gefunden, auf dem es Leben gibt. Das ist unserer. Und mit einer Stichprobe 1 kann man eigentlich noch nicht wirklich was wissenschaftlich Valides sagen. Nur weil es die Bausteine für Leben überall gibt, sogar in diesen interstellaren Staubwolken gibt es viele Bausteine von Leben drinnen, die man wirklich gut brauchen kann, heißt das noch nicht, dass daraus Leben entstehen kann. Und es kann natürlich auch ein Zufall sein, dass das einmal wo passiert und das wirklich ein absurd seltener Zufall ist. Das ist noch möglich. Es ist auch möglich, dass das völlig typisch und normal ist. Nur wir wissen es noch nicht und wir haben noch keine Basis dafür, das wissenschaftlich redlich zu entscheiden. Aber wir haben jetzt ein Instrument da draußen, das in der Lage sein könnte, das zu entscheiden, und das ist das James Webb Space Teleskop, das einfach Atmosphären so genau aufnehmen kann, dass man zumindest gute Hinweise auf existierendes Leben finden könnte. Und das Ding ist ja doch erst eigentlich am Anfang seiner Mission, wird noch viele gute Daten liefern, und wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren wissen, ob jetzt Leben was außergewöhnlich Seltenes ist oder ob gute Chancen bestehen, dass es öfter mal wo im Universum zu Leben gekommen ist. Also zumindest gute Hinweise drauf, ob diese Idee ist, müsste eigentlich häufiger sein. So, irgendwie möchte man das, oder? Also irgendwie findet man, das wäre das Richtigere. Ob das stimmt, aber nur vom Gefühl aus kann man nicht einfach davon ausgehen, um wissenschaftlich zu sagen, ja, so wird es wahrscheinlich sein. Mit Wahrscheinlichkeiten können wir momentan überhaupt noch nicht arbeiten, weil uns eigentlich die Datenbasis dazu fehlt. Aber die bauen wir gerade auf. Es ist momentan ja so viel an coolem los in der Astronomie. Also was gerade an neuen Geräten gebaut wird. Wir haben morgen einen Vortrag hier von Peter Habeson, der macht also Öffentlichkeitsarbeit für die Europäische Südsternwarte, ESO. Und der spricht zu uns über das gerade im Bau befindliche Extremely Large Telescope mit seinem Wahnsinns 39 Meter Spiegel. Es dauert dann immer allzu lang, bis das fertig ist. Und könnte es sein, dass das Ding wieder einmal einen Sprung bringt in dem, was wir lernen können vom Universum. Und es tut sich momentan wirklich viel. Eine coole Mission nach der anderen. Ich komme oft gar nicht nach in den Space News, die neuen coolen Forschungen und Teleskope und Projekte da darzustellen. Hast du vielleicht so ein Lieblingsastronomisches Projekt oder Forschungsprojekt oder Raumsonde, wo du erwartest, dass es ganz besonders viel bringen wird?
Weil, also wie du sagst, es ist alles natürlich sehr spannend. Ich bin jetzt natürlich von ESA-JUICE, was ich gerade erwähnt habe. Das ist etwas, was ich wirklich mit Spannung auch verfolge. Also das finde ich halt wirklich sehr interessant, was da gerade passiert. James Webb überrascht uns ja sowieso am laufenden Bande quasi. Und ich finde es auch wirklich spannend, dass wir da jetzt dabei sind, auch in so einer interessanten Ära eigentlich auch. Wir haben ja gerade vorhin schon, oder du hast ja über Staub auch gesprochen. Und das ist ja auch so, eben der Staub ist ja etwas, was uns eigentlich im Weg ist, wenn wir jetzt Beobachtungen machen. Und da war aber dann auch eben, wir haben ja mittlerweile auch Infrarot-Radioastronomie. Ja? Und gerade auch die Radioastronomie war auch wirklich bahnbrechend, hat uns wirklich ein neues Fenster eigentlich hier ermöglicht, weil wir da plötzlich so viel mehr gesehen haben, so viel mehr geforscht haben. Und ich finde jetzt auch gerade Gravitationswellenastronomie ist auch wieder so etwas, also was jetzt wirklich wieder noch einmal so ein Durchbruch ist, ja, wo wir wirklich immer mehr sehen jetzt auch, immer mehr untersuchen, begreifen können. Und da bin ich eben ganz bei dir, was du gerade gesagt hast, das ist wirklich sehr spannend und ich glaube, dass wir da ja, wahrscheinlich viele Fragen auch jetzt dann bald vielleicht beantworten können. Wobei wahrscheinlich ergeben sich dann wieder neue Fragen.
Heute haben wir zumindest, glaube ich, für die Folge schon wirklich mehr als genug Fragen beantwortet. Heute muss ich einmal eine Veranstaltung ankündigen, denn wir, das WG Kepler, veranstalten gemeinsam mit dem Steirischen Astronomenverein seit einigen Jahren ein eigenes Teleskoptreffen, das Kepler-Teleskoptreffen. Da treffen sich Astronomen, Amateurastronomen und Astronominnen und Jugendliche vor allem unter dunklem Himmel, um den Nachthimmel zu beobachten und sich tagsüber auch mit cooler Astronomie zu beschäftigen. Das findet heuer wieder am Gasthof Choralpenblick in Trahütten bei Deutschlandsberg statt, also in der südlichen Steiermark, und zwar von Freitagmittag, 25. April bis Montag, 28. April 2025, wo wir nach einem gemütlichen Frühstück dann beenden werden. Da sind heuer wieder coole Leute mit dabei. Die Ruth-Sophie Taubner vom Institut für Weltraumforschung zum Beispiel, die über die Suche nach Leben im Sonnensystem reden wird. Peter Habeson, der Vereinschef der Wiener Planetarien und der ESO- und ESA-Wissenschaftskommunikator wird da sein und über ESA-Highlights im heurigen Jahr sprechen. Dr. Silla Cismadia vom DLR Berlin von der Exoplanetengruppe wird über Plato reden. Unsere Podcast-Kollegin Franziska Konitzer von AstroGeo ist da, nimmt am ganzen Treffen teil und spendet uns einen Vortrag über den Urknall, dem Ursprung von allem. Ja, und eine Podcast-Kollegin bei Das Universum, die Ruth Grützbach, die nimmt auch am Treffen teil und nimmt hoffentlich auch ihr aufblasbares Planetarium mit Public Space und wird auch mit mir gemeinsam mit einem Galaxiengeplauder das KTT am Freitag eröffnen. Ich freue mich schon voll. Bitte drück uns die Daumen, dass wir gutes Wetter haben werden. Ja, liebe Eva, da danken wir dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sitzen da wirklich in unserer Schule, im Kepler-Gymnasium, im dritten Stock, in unserem leicht vollgerammelten Physikkämmerchen, weil wir da eine bessere Akustik haben. Und großartig, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast, wirklich da zu uns herzukommen. Das schätze ich sehr, sehr wert. Also vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. War wirklich ein Spaß, auch wieder mal in der Schule zu sein. War schon so lange nicht mehr in der Schule. Ja, vielen lieben Dank.
Übrigens, wenn du wissen möchtest, was Eva in Cosmic Latte mit den Inhalten dieser Folge gemacht hat, musst du dir die Cosmic Latte Folge von Donnerstag, dem 17. April 2025 anhören. Den Link zu diesem Podcast, der seinen ganz eigenen Style hat, findest du natürlich in unseren Shownotes.
Also, und das war's jetzt, die 33. Folge von Astronomie am Kepler.
Wir freuen uns, dass du uns zugehört hast und falls es dir gefallen hat, erzähl anderen, dass es diesen Podcast gibt und schreib uns einen freundlichen Kommentar.
Wir freuen uns auch immer über Abos und gute Bewertungen, überall, wo es uns zu hören gibt, auf Spotify, auf YouTube oder wo immer du auch diesen Podcast hörst. Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du immer auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Als Keplersternwarte findest du uns auch zum Beispiel auf Facebook, Instagram und Blue Sky. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Damit also bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler!